So, hallo zusammen. Willkommen zum Sleep Chat. Es gibt eine neue Folge. Ich bin froh, dass es weitergeht. Es ist das Format zum Thema Schlaf. Ich hoffe, ihr seid ganz gespannt wie ich auf das heutige Thema, denn es ist ein sehr großes, weites, interessantes und essentielles Thema rund um den Schlaf. Und ich bin froh, dass wir wieder auch im Kern des Schlafs ankommen. Nämlich heute geht es um das Thema Träume. Ein extrem spannendes und auch für viele Leute nicht greifbares Thema. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute wirklich einen ausgewiesenen Fachmann dabei habe, der uns das auch mal aus wissenschaftlicher Sicht klarstellen kann. Und zwar habe ich heute den Professor Michael Schredl da. Hallo, guten Tag, Herr Schredl.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie so spontan dabei sind. Sie haben in meiner Anfrage an Sie geantwortet, Sie reden gerne über dieses Thema. Das freut mich total.
Ja, ich bin ja schon seit über 30 Jahren mit diesem Forschungsgebiet beschäftigt und schreibe auch selber meine eigenen Träume auf und habe immer noch Spaß daran.
Super, genau. Also darum geht's. Wir wollen ja auch vermitteln, dass sowas auch nicht nur ein ruhiges wissenschaftliches Thema ist, was es natürlich irgendwo auch ist, aber gleichzeitig ist es für die Menschen einfach ein relevantes nächtliches Thema, was viel mit Emotionen etc. zu tun. Da kommen wir gleich drauf. Ich stelle Sie gerne kurz vor. Das ist mir wichtig, dass die Leute auch wissen, worum es geht. Sie sind Professor, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Sie haben eigentlich Elektrotechnik studiert, habe ich gesehen. Können Sie vielleicht gleich kurz erklären, wie es dann der Übergang kommt? Aber oft ist so, dass man mit irgendwas anfängt und dann macht man das andere weiter. Sie haben da Psychologie studiert in Mannheim. Und haben dort auch promoviert und habilitiert. Sie sind Traumexperte, also Schlaf- und Traumforschung ist Ihr Fachgebiet, wie Sie eben gesagt haben, auch schon seit 30 Jahren. Also schon, Sie sind da wirklich tief, tief im Thema drin. Sie sind Mitglied in unterschiedlichen Gesellschaften. Das ist auch ganz interessant, weil natürlich die Vernetzung zu diesen Themen gerade auf wissenschaftlicher Seite extrem wichtig ist. Sie sind Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Sie sind wusste ich gar nicht, dass es das gibt, der Sprecher der AG Traum.
Ja, wir haben, glaube ich, 15 verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Und das sind eben Mitglieder, die sich für das Thema interessieren und dann gemeinsam Forschungsarbeiten machen oder Vorträge organisieren innerhalb der Konferenzen. Und das ist natürlich eine sehr schöne und bereichernde Sache, die werden auch ganz gut besucht.
Glaube ich.
Die Vorträge innerhalb der Konferenz, weil eben viele doch auch neugierig sind auf das Thema.
Super. Ja, ist auch spannend und es ist ja auch wichtig, dass man alle diese Kollegen auch kennt und dann auch zusammenkommt und sich austauscht. Sie sind außer Mitglied der International Association for the Study of Dreams. Dann gibt es die European Sleep Research Society und Deutsche Gesellschaft für Psychologie. Das ist auch ein wichtiges Thema und hat sicher auch seinen Grund, warum Sie da drin sind. Wie gesagt, ich freue mich total, dass Sie da sind. Ich bin ganz gespannt. Ich werde sicher, das weiß ich jetzt schon, heute auch einiges noch lernen. Von daher ist es für mich auch heute höchst spannend. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein.
Gerne.
Am besten gleich ganz oben. Und da würde ich gerne mal am liebsten natürlich dann erstmal Ihre Sicht, unabhängig jetzt von der Meinung der anderen oder was so da draußen los ist, zu dem Thema auch wissenschaftlich ist. Was sind Träume? Für unsere Zuhörer mal ganz einfach auch erklärt aus Ihrer Sicht. Und was passiert, wenn wir träumen? Und warum hat die Natur, also das ist ja dann oft auch der Hintergrund, diese Träume haben eingerichtet, wenn man es mal platt sagt. Aber warum gibt es Träume? Was sind Träume?
Also einige Fragen sind einfacher zu beantworten und andere weniger einfach. Ja, das Träumen selber ist ganz schlicht definiert als subjektives Erleben während des Schlafes. Früher hatte man gedacht, das ist so bestimmte, an bestimmte Schlafphasen gekoppelt. Heute gehen wir davon aus, ich auch, dass wir letztendlich immer träumen. Dieses subjektive Erleben ist ja im Wachzustand auch immer vorhanden. Da ist keiner, der beim Einschlafen irgendeinen Knopf abschaltet. Wir wundern uns eher, warum man den Eindruck hat zu schlafen, weil das Gehirn selber als biologische Maschine arbeitet natürlich nachts weiter.
Genau.
Und da kommt auch dann die Schwierigkeit. Also es gibt praktisch, jeder Mensch träumt jede Nacht dieses subjektive Erlebnis immer da. Die Erinnerung nach dem Aufwachen, was davor gewesen ist, ist stark unterschiedlich. Aber das macht es schwierig zu erforschen, wie es wäre, wenn man nicht träumen würde, weil dass jedes funktionierende Gehirn träumt, hat dieses subjektive Erleben während des Schlafes. Und dadurch gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, ob die Träume überhaupt eine Funktion haben oder einfach weiterlaufen. Meine Auffassung ist, das liegt auch am Inhalt der Träume, weil die Inhalte des Träumens zeigen, dass immer alte Themen, die man früher erlebt hat, mit neuen Themen vermischt werden. Und zwar immer in einer kreativen Weise. Mhm. Und dieses alte und neue Vermischen hat einen direkten Bezug zu einem anderen aktuellen Forschungsthema, was die Schlafforschung betreibt, ist nämlich die sogenannte schlafbezogene Gedächtniskonsolidierung. Das heißt, es ist sehr gut erforscht worden und die Daten sprechen eine klare Sprache, dass eine Aufgabe des schlafenden Gehirns tatsächlich die verbesserte Abspeicherung von den Dingen ist, die man tagsüber gelernt aufgenommen hat.
Ja.
Und dadurch, dass die Träume eben auch Altes mit Neuem vermischen, weil das menschliche Gehirn funktioniert nicht wie eine Festplatte, da rein abgespeichert, fertig, sondern das menschliche Gedächtnis funktioniert so, dass man immer die neuen Dinge mit alten verknüpft und dann nochmal abspeichert. Und genau das wird auch in den Träumen wiedergespiegelt. Das heißt, meine Vermutung ist, dass die Träume zumindest diese Gedächtnisprozesse, also das, was das Gehirn nachts macht, widerspiegelt, was letztendlich so ein bisschen auch zu dem passt, was das Gehirn oder das Bewusstsein tagsüber macht. Da wird ja auch das verarbeitet, was aktuell abläuft. Und das ist, glaube ich, eine Theorie, die, da geht so ein bisschen der Trend hin, während es ja früher andere Theorien gab, wie von Sigmund Freud, der Traum als Hüter des Schlafes. Da Freud, da gab es halt noch sehr wenig Daten, physiologische Daten zum Thema Traum, und deshalb sind solche Theorien, obwohl sie heute immer noch vertreten werden von manchen Personen, doch ein bisschen überholt.
Okay. Ist es denn so, wenn man jetzt mal wirklich den Tag, wenn Sie sagen, das ist ja interessant, dass man sagt, eigentlich träumen wir auch tagsüber, weil das so ein dahinterliegendes Verarbeiten auch
ist? Die Frage ist die Definition. Also träumen wird man subjektives Erleben während des Schlafes bezeichnen.
Ja.
Während des Tages haben wir dann auch subjektives Erleben, was dann, wenn es ähnlich ist dem Träumen, dann eben auch als Tagträume bezeichnet wird. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass das beim Tagträumen das Gehirn in einem anderen Zustand ist als beim Nachtschlafträumen. Aber das darf man nicht vergessen. Also es gibt Leute, die so intensiv in ihren Tagträumen versinken können, dass es sich fast wie Träume anfühlt. Das heißt, die Übergänge vom Erleben selbst, von dem Inhalt des Erlebens, die sind fließend. Es ist nicht so klar gegrenzt. Im Wachzustand sind wir immer logisch und denken geradeaus und machen Mathematikaufgaben und dies und jenes. Sondern auch im Wachzustand gibt es Phasen, wo das Gehirn in einem entspannten Zustand ist und das Bewusstsein einen freien Lauf hat und tatsächlich Bilder produziert, die ja also traumähnlichen Charakter haben können.
Ist denn die Logik dann
ganz spannend?
Weil da ja, gibt's auf alle Fälle.
Da gibt es auch viel physiologische Forschung bei der Bildgebung. Das ist dann das Default Network. Also praktisch, das Gehirn arbeitet, auch wenn es keine Aufgaben hat. Also früher war man immer so, welche Gehirnareale sind aktiv, wenn man Rechenaufgaben macht, welche Gehirnareale sind aktiv, wenn man an das denkt oder jenes denkt oder Gesichter sieht und ähnliche Sachen. Und da hat man festgestellt, dass wenn man keine Aufgaben präsentiert in Kernspintomographen, dass das Gehirn auch aktiv ist, und zwar bestimmte Netzwerke, die eben für dieses, also auch wahrscheinlich fürs Träumen, aber eben für diese Fantasietätigkeit zuständig sind. Und das ist ganz spannend, dass letztendlich kann man sagen, dass das Gehirn auch eine Art Träumen tagsüber hat, wenn es eben nicht mit Aufgaben beschäftigt ist, wenn es langweilig wird oder man ein bisschen zur Ruhe kommt und einfach mal so was los ist. Das heißt, da gibt es einen starken Zusammenhang zwischen dem, was da nachts passiert und dem, was tagsüber auch passiert, wenn man dem mehr Aufmerksamkeit schenkt.
Ist denn der in der Basis der wirkliche Unterschied dann die Logik oder die Ratio, die tagsüber natürlich eingreift, wenn wir es bewusst, also wenn wir merken, wir kommen in einen, sagen wir mal, fantasievollen, wie Sie genannt haben, träumerischen Zustand, die Logik und die Ratio dazwischen geht, ist aber in der Nacht nicht passiert?
Also im Wachzustand hat man halt die Möglichkeit einzugreifen. Also das Bewusstsein, dass man aktiv werden kann, ist im Wachzustand größer. Und im Schlaf laufen die meisten Träume ab, es sei denn, man hat sich mit dem luziden oder Klarträumen beschäftigt. Das ist ein Unterschied, aber also jetzt rein von der wissenschaftlichen Seite ist zunächst mal der größte Unterschied, dass das Gehirn im Wachzustand in einem anderen Arbeitsmodus ist als im Schlafzustand. Was auch viele Dinge erklärt, wenn das Gehirn eben nachts andere Aufgaben hat, nämlich Gedächtnis abspeichern und nicht neu aufnehmen von Informationen, dann muss es auch anders arbeiten.
Klar.
Und dadurch erklären sich eben auch viele Unterschiede im subjektiven Erleben während des Schlafes und im Vergleich zu dem, was im Wachzustand erlebt wird. Mhm. Im Wachzustand ist natürlich klar, dass zum Beispiel der präfrontale Kortex, mit der eben mit diesem Planen, Denken und Logik und Ähnlichem zu tun hat, der ist eben im Wachzustand aktiver als im Schlaf, weil im Schlaf eben Planen und Denken gar nicht so wichtig ist, sondern da geht es darum, die Informationen, die tagsüber aufgenommen werden, nochmal abzuspeichern und da wird dann der Präfrontalkortex ein bisschen runtergefahren und dafür andere Areale, die dafür zuständig sind, hochgefahren, weil die müssen erarbeiten.
Ja, ja.
Und das macht auch den Unterschied im Erleben aus. Dadurch unterscheiden sich eben von der subjektiven Erlebnisqualität Träume im Durchschnitt von dem, was man tagsüber erlebt.
Okay, der zweite Aspekt, der mir so ein bisschen dabei hochkommt, der auch damit auch zusammenspielt und für viele Leute es auch so schwierig macht, ist es dann ja auch so, schlussfolgerig so ein bisschen, wie Sie das auch gerade erklären, dass Träume immer individuell sind, also dass es kein, also es gibt Grundströmungen, weil wir psychologische Muster haben, Ängste, Trauer, Wut etc., aber prinzipiell von ihrer Zusammensetzung sind Träume, so wie ich das verstehe, immer individuell und Menschen natürlich gerne suchen, okay, was ist ein Traum, wie funktioniert ein Traum, was kann ich tun, anstatt zu gucken, okay, was ist bei mir, was sind meine Träume, was passiert, was habe ich heute tagsüber erlebt, wie ist mein Leben gewesen, also die entwickeln sich, wie Sie sagen, aus dem eigenen Leben, aus dem eigenen Tag und aus der eigenen Vergangenheit, also ist es so wirklich, dass Träume wirklich also immer individuell zusammengesetzt sind, weil sie auf den Erlebnissen basieren?
Also zunächst mal bestehen eben die Trauminhalte tatsächlich aus dem, was die Person erlebt hat. Die aktuellen Sachen kommen in der Regel häufiger vor als die Sachen, die weiter zurückliegen. Mhm. Das heißt, dadurch haben die Träume immer eine persönliche Komponente. Das heißt, die Themen, die einem wichtig sind, die kommen in den Traum vor. Was viele Leute verwirrt, ist, dass die Träume die Sachen, die man im Wachzustand erlebt, nicht eins zu eins widerspiegeln. Also es ist kein Wiederholen, ich habe das gestern erlebt und dann träume ich genau das, sondern da kommt der kreative Aspekt von Träumen rein. Das heißt, hier werden tatsächlich aktuelle und alte Informationen gemischt, aber in einer kreativen Weise. Und bei Angstträumen zum Beispiel ist es sogar so, dass es nicht nur kreativ, sondern auch noch dramatisierend dargestellt wird. Das heißt, kleine Ängste im Wachzustand können plötzlich im Traum riesengroß werden. Möglicherweise, damit das Thema nochmal bearbeitet wird. Und das ist das, was die meisten Leute verwirrt. Wenn die Träume eins zu eins widerspiegeln würden, dann wird jeder sagen, ja klar, habe ich das geträumt, das habe ich da und da erlebt oder da im Film gesehen oder dort oder jenes. Da kommt diese kreative Komponente zu Tage und wird sichtbar, was einerseits erstmal verwirrend ist, aber andererseits auch möglich macht, die eigenen Stärken und Schwächen nochmal in einem anderen Licht zu sehen, weil der Traum es eben nicht so platt widerspiegelt, sondern da noch seine eigene Note reinbringt und mal neue Blickwinkel auf die einzelnen Themen bekommt. Und das ist deshalb sind Träume eben auch ein Bereich, also ich kann mal sagen, eine Fundgrube von Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, die einem weiterhelfen.
Wenn man das möchte. Und ich glaube, da liegt immer das Problem. Das erlebe ich in meinen Coachings. Viele Menschen tun sich schwer, nenne ich es jetzt einfach mal neutral, an diese Themen ranzukommen oder wollen sich nicht unbedingt damit beschäftigen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also ich habe ja eine These aufgestellt, die Sie mir aus wissenschaftlicher Sicht vom Tisch gewischt haben, was ich nachvollziehen kann. Aber mein Empfinden ist, dass die Träume, was, sagen wir mal, von selbst ablaufen, Therapeutisches haben, dass wenn wir es nicht hätten, wir noch mehr Probleme hätten, nenne ich es mal so, mit mit der Verarbeitung unserer Themen. Also wenn die Träume nicht da wären und, wie Sie sagen, auch verarbeitend wirkend, also ob sie, sagen wir mal, bearbeitend, ob sie verarbeiten, weiß man ja wohl anscheinend noch nicht, aber sie bearbeiten die Themen. Wenn sie das nicht tun würden, würden wir noch mehr Schwierigkeiten haben.
Also um das klarzustellen, also die wir unterscheiden ein bisschen gern zwischen dem geträumten Traum und dem, was man mit dem Traum im Wachzustand machen kann.
Okay.
Und einerseits, das eine ist ja, was nachts passiert und was für viele Menschen die Hauptschwierigkeit ist, sich mit den Träumen zu beschäftigen, ist erstmal die Traumerinnerung. Ja. Wenn ich mich morgens halt an die Träume erinnere, dann sind die Träume abgelaufen, die, wie gesagt, immer da sind. Es gibt keinen Menschen, der nicht träumt. Das heißt, also man weiß gar nicht, was passiert, wenn man nicht träumen würde, weil das ist
ganz kurz
gleichzusetzen mit dem Hirntod.
In Klammern, ja. Für alle, die zuhören, wir träumen alle. Das ist auch mal eine Frage. Träume ich immer? Ja, wir träumen alle. Das ist nochmal wichtig, genau. Das hier mal zu unterstreichen.
Träumen ist tatsächlich eine Grundfunktion des funktionierenden Gehirns. Und heute gibt es sogar auch Berichte, dass man selbst, wenn das Gehirn stark betroffen ist, in Koma-Zuständen, in Narkose und so weiter, also in fast allen Zuständen gibt es dieses subjektive Erleben mehr oder weniger stark ausgeprägt.
Okay.
Das heißt, dieses subjektive Erleben, dieses Bewusstsein genannte, ist einfach immer vorhanden. Und das ist halt wie, das läuft einfach immer ab. Das ist praktisch einprogrammiert. Das ist so funktioniert und das macht jeder Mensch. Wo ich die therapeutische Komponente sehe oder wo Träume hilfreich sind, sein können und auch Sinn, wenn man sich damit beschäftigt, ist, wenn man eben sich an die Träume erinnert und versucht, diese Träume in sein eigenes Wachleben einzubauen oder beziehungsweise die Erkenntnisse, die man da gewinnt, zu integrieren. Also man braucht praktisch für den therapeutischen Schritt, braucht man praktisch nochmal was zu dem geträumten Traum, nämlich dass man mit dem Traum arbeitet, sich Gedanken macht, was sagt er über mich aus, wie hängt er mit dem zusammen. Man kriegt dann im Wachzustand einen neuen Blickwinkel auf die Dinge und das ist der therapeutische Effekt. Das heißt, die haben nicht automatisch einen therapeutischen Effekt, die Träume, weil sie halt praktisch zu dem, wie man ist, einfach dazugehören. Man kann diesen therapeutischen Effekt eben nutzen, wenn man einfach sich Gedanken macht, aha, das habe ich geträumt, aha, das hängt mit dieser Schwäche zusammen oder mit der Stärke. Und dann haben die Träume klar einen therapeutischen Effekt. Ich sage selbst, beschäftige mich ja schon lange mit Träumen und werde häufig danach gefragt, ja, ist es denn wichtig, sich mit den eigenen Träumen zu beschäftigen? Und da ist meine Antwort ganz klar. Wenn man Spaß dran hat und das interessant findet, ist es sehr, sehr hilfreich. Und wenn man keinen Spaß daran hat und lieber andere Sachen macht, es gibt ja tausend Sachen, ob man meditiert, Psychotherapie, Selbsterfahrungsseminare und was es alles gibt, kann man auch was anderes machen. Also Träume sind ein Weg, um sich selber besser kennenzulernen und seine Fähigkeiten zu stärken, mit dem, was einem so in der Welt begegnet, besser umzugehen.
Okay, dann nehme ich das mal so auf, und das kann ich dann nachvollziehen, weil es dann nur in der Verarbeitung, in der, sagen wir mal, objektiven oder, sagen wir mal, kognitiven, bewussten Verarbeitung der Träume irgendwann dann auch einen therapeutischen Effekt hat.
Genau. Bewussten Verarbeitung kann man sagen.
Ja, genau.
Erst wenn ich da sozusagen Erkenntnisse herausziehen kann.
Ja, genau. Okay, sehe ich ein, aber dann bleibt natürlich die Frage offen.
Dann komme ich weiter.
Okay, verstehe ich. Kann ich auch nachvollziehen, aber dann bleibt für mich trotzdem die Frage, warum träumt man denn dann? Also wenn das nicht, also sollen die Träume dann...
Die Frage ist berechtigt und man kann die Frage bis heute nicht beantworten.
Okay.
Weil, das ist nämlich das Problem ist, warum träume ich, könnte ich dann gut untersuchen, wenn ich Personen hätte, die nicht träumen. So weiß ich ja gar nicht, was die Träume für eine Funktion haben. Also der aktuelle Stand ist so, dass wir wissen, dass jeder Mensch jede Nacht träumt. Wir vermuten, dass die Träume die Gedächtnisprozesse, diese Gedächtniskonsolidierung im Schlaf widerspiegeln. Aber ob wir die Träume brauchen, ob die Gedächtniskonsolidierung auch ohne Träume stattfindet, könnte auch sein. Dann wäre praktisch das subjektive Erleben des Schlafes ein Überbleibsel von dem subjektiven Erleben des Wachzustands. Das heißt, die Natur hat sich nicht die Mühe gemacht, es nachts auszuschalten, sondern es läuft einfach weiter und hat keine eigene Funktion.
Aber dann ist doch
während der Nacht. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wenn ich mit den Träumen arbeite und mich erinnere und mich damit auseinandersetze, dass ich was daraus lernen kann. Das widerspricht sich überhaupt nicht, auch wenn die Träume jetzt keine eigene Funktion haben nachts, sind sie trotzdem, und da gibt es auch wissenschaftliche Studien, die das alles schön zeigen, und die ganzen Kreativitätsstudien, die zeigen, dass wenn man sich mit Träumen beschäftigt, also die erinnert und in dem Wachbewusstsein damit arbeitet, dass das hilfreich ist, da sind wir uns alle einig. Nur ob die Träume schon eine Funktion haben, wenn sie geträumt werden, da würde ich immer vorsichtig bleiben.
Okay. Das ist ja das Schöne, dass man mit Wissenschaftlern dann spricht, die dann sagen, sozusagen den Laien wie mir den Mund verbieten, Thesen aufzustellen, die einfach nicht wissenschaftlich belegt werden können, weil sie sagen, man hat keine Leute, die nicht träumen. Aber trotzdem, wenn Sie so reden, ist es ja eine relativ, vielleicht eine steilere These, aber zumindest eine irgendwie, zumindest nachvollziehbare Thema, dass Sie ja natürlich schon, wenn Sie sagen, dass man den Tag verarbeitet, dass es subjektiv hauptsächlich ist, was wir tagsüber auch nicht hinkriegen. Also wir kriegen ja tagsüber auch keinen Mensch, der nicht auch die Ratio oder irgendwie das, ne, mit einbezieht. Das kann man ja auch schlecht trennen. Ne?
Also jeder Mensch hat tagsüber subjektives Erleben.
Weil sonst, ja, aber in der Verarbeitung ist es immer auch mit einem bewussten Ratio oder mit irgendeinem Einfluss von nicht subjektiven verbunden. Ist es ja in der Nacht im Prinzip dann, sagen wir mal, andersrum, um es mal ganz platt zu sagen. Ich will jetzt auch nicht groß drauf rumreiten. Ich meine nur, dass ich...
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil das ist ein bisschen ein Vorurteil gegenüber den Träumen, dass die Träume alle irgendwie so rein emotionsgeladen und sonst was. Als einfaches Beispiel nehmen Sie weil es ein typisches Traumthema, was bei vielen Menschen vorkommen kann, ist das Thema unangemessen oder sogar nackt in bestimmten Plätzen sich aufzuhalten.
Ja.
Und da ist es erstaunlich, weil die Angst, die man da hat, die kommt ja nur dadurch, dass man überlegt, was die anderen denken. Das heißt also, man hat praktisch im Traum sehr viele kognitiven Fähigkeiten, die man auch im Wachzustand hat, und viele erleben ihre Träume, auch wenn sie jetzt nicht bewusst gesteuert werden, genauso wie das Wachleben. Das ist ja auch ein Kennzeichen der Träume, dass man im Traum denkt, dass man wach ist, und da wird gedacht und getan und Ratio und so weiter. Da macht man halt manchmal blöde Sachen oder es kommen Dinge vor, die im Wachzustand nicht nötig wären, aber letztendlich ist das Gehirn oder das subjektive Erleben, das Traum-Ich nenne ich das immer, tatsächlich mit ähnlichen Denkaufgaben beschäftigt. Also wenn man, oder ein anderes Beispiel ist zu spät kommen. Also man hat irgendwie einen Flieger gebucht und hat den Koffer noch nicht gepackt. Und jetzt fängt man an zu überlegen, wie kriege ich denn das hin, dass ich alles gepackt kriege und den Flieger trotzdem noch kriege. Im Traum muss man sagen, klappt es meistens nicht. Im Wachzustand ist man da besser, sind die meisten Menschen besser als im Traum. Aber dieses Erleben und Denken und was mache ich und versuchen, Probleme zu lösen, das ist im Traum genauso vorhanden wie im Wachzustand. Da ist der Unterschied.
Aber vielleicht kommt es erst durch die Emotionen überhaupt vor im Traum. Aber ist egal, also das geht ja zu weit. Ich habe da auch nicht so viel Ahnung von Sie. Ich verstehe das auch, dass man das nicht sauber im Moment auch wissenschaftlich hinkriegt. Und ich finde das halt total spannend. Deswegen steige ich da so ein.
Also mir ist es praktisch wichtig, dass die Träume nicht in so eine bestimmte Ecke, das geht schon bei Sigmund Freud los, wenn Träume in eine bestimmte Ecke gestellt werden, sondern Träume sind subjektives Erleben, das im Traum als wach erlebt wird. Und deshalb ist es viel, viel ähnlicher, was man im Wachzustand ist. Also es ist nicht so, dass Träume irrational sind und im Wachzustand ist immer rational, sondern das ist,
okay,
klar gibt es irrationale Träume, aber die Ratio ist im Traum auch häufig sehr aktiv und macht einem auch da Schwierigkeiten und Probleme. Das heißt, meine Idee ist, dass dieses subjektive Erleben viel, viel ähnlicher ist zu dem, was im Wachzustand abläuft. Im Traum ist es kein besonderer anderer Zustand, sondern gut, da gibt es ein paar Veränderungen, aber es ist sehr, sehr vergleichbar.
Und oder mal verrückte Erlebnis Bilder oder Dinge, die es einfach sonst nicht gibt, aber trotzdem von der Basisstruktur ist es oft ähnlich zu dem, was wir auch tagsüber. Was ich finde, das interessant ist auch nochmal für mich nochmal so eine Schärfung dieses Eindrucks. Gehen wir mal weiter, weil ich glaube, da kommen wir jetzt irgendwie so an so einen Punkt, wo ich gerne was möchte, was Sie was ich möchte, wo ich so eine meinen eigenen, sozusagen also, mein eigenes Bild geschaffen habe, was halt nur...
Wo Sie doch etwas Vorurteile haben.
Genau.
Ich denke, es ist schon gut, dass Sie das ansprechen, weil es ist tatsächlich so, und ich sage dazu manchmal auch Vorurteil, dass man den Träumen irgendwie so einen speziellen Charakter zuordnet,
den
sie gar nicht haben. Und wenn man sich Träume genau anschaut, merkt man, dass wenn man im Traum steckt, dass man sich da gar nicht so viel Gedanken macht, wie Träume sich vom Wachzustand unterscheiden, sondern da hat man mit den gleichen Problemen zu tun wie im Wachzustand und das fühlt sich genauso an. Und deshalb ist der Unterschied gar nicht so groß. Häufig kommt es eben, dieser Unterschied wird erst dann produziert, wenn man sich nach dem Aufwachen erinnert und vom Wachzustand aus an den Traum denkt.
Ja.
Und ich finde, wenn man das weglässt, und es hat auch was mit der, wie ich aus Träumen lernen kann, hat es sehr viel zu tun. Weil wenn ich Träume als Erlebnisse sehe, die ich auch im Wachzustand so haben könnte, dann wird es Lernen aus dem Traum, was man früher gemacht hat mit den ganzen Symbollexika und die Freud und die sexuellen Symbole, wird dann alles überflüssig, weil man dann sich einfach Gedanken macht, wenn ich im Wachzustand sowas erleben würde, was ist dann meine Quintessenz, was lerne ich daraus? Hm. Wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann denkt man da, warum ist es dazu gekommen und wie könnte ich das beim nächsten Mal besser machen? Das sind einfache Fragen, die sich jeder Mensch bei Wacherlebnissen stellt und die man sich auch bei Träumen stellen kann und dadurch aus den Träumen was lernen kann, ohne dass man große Theorie und Symbole und andere Dinge braucht. Macht das Träumen für mich, finde ich, einfach greifbarer und näher. Also man braucht eben keine 5 Jahre tiefen psychologische Ausbildung, um mit Träumen zu arbeiten.
Ja.
Sondern Träume sind Erlebnisse, mit denen jeder Mensch gelernt hat zu arbeiten, weil sonst würde er im Wachzustand keine 2 Meter weit kommen, wie man aus Erlebnissen lernen kann.
Genau, das meine ich. Also ich habe auch Traumdeute in meiner Ausbildung.
Das ist so mein Ansatz, weil da gibt's halt die Traumforschung und die Arbeit mit Träumen hat eine sehr, sehr lange Tradition. Ganz früher in biblischen Zeiten ist es ja auch so ein bisschen als Vorhersage Medium verwendet worden. Träume können die Zukunft vorhersagen. Da ist man heute immer so ganz, von der Wissenschaft her ist man da vorsichtiger. Wobei, je nach Studie, also wir haben auch Studien gemacht, dass 50% der Personen, Menschen glauben, dass Träume Zukunft vorhersagen können. Ich bin dann ein bisschen vorsichtig, weil das kann auch furchtbar viel Stress machen, wenn man das glaubt. Kann nur mal ein Beispiel einbringen. Mein junger Mann, der mich angerufen hat, der hat geträumt, dass er erschossen wird. Und es war ein sehr lebhafter Traum, lebhafter als seine üblichen Träume. Und der hat eine Angststörung entwickelt, dass es praktisch auf den Tag gewartet, wo es passiert. Deshalb bin ich bei dem Vorhersagecharakter von dem Traum.
Okay. Ja, klar.
Sehr, sehr vorsichtig. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich schon ein paar Mal erschossen wurde im Traum und gesund und munter bin, weil eben im Traum möglichst viele Dinge passieren können. Manche Dinge können dann tatsächlich eintreffen, aber sie können auch Ängste widerspiegeln, dass man denkt, oh Gott, das geht alles im Bach runter und wie soll ich das auch alles überleben? Der Traum dramatisiert es dann als erschossen werden. Deshalb, da gibt's eine lange Tradition und dieser einfache Ansatz, einfach Träume als Erlebnisse zu sehen und was kann ich aus diesen Traumerlebnissen lernen, das ist so ein bisschen ein moderner Ansatz, der erst so seit den 70er Jahren entwickelt worden ist und der hat muss immer noch gegen die Altlast ankämpfen, dass viele eben, also gerade Freud, der dann fast alles, was im Traum vorkommt, sexuell gesehen hat, ankämpfen.
Ja.
Also da gibt's ein schönes Beispiel von der Traumdeutung, wo sie angefragt worden sind, die psychoanalytische Gruppe damals, dass ein Psychologe hätte geschrieben, er würde vom Treppensteigen, also Stiegensteigen in österreichischen Träumen und das wäre doch sicher nichts Sexuelles. Und dann kommen die natürlich sofort mit rhythmischen Abständen, mit zunehmender Atemnot, kommt man nach oben und schnell wieder hinunter und dann waren sie natürlich beim
Sex.
Aber wenn man so rangeht, kann man natürlich, da kann man mit einem kleinen Finger wackeln und das hat auch eine sexuelle Bedeutung.
Ja, genau.
Klitore stimulieren oder sonst irgendwas.
Genau.
Das heißt, da kommt man nicht sehr weit. Und dadurch, dass es aber sehr weit verbreitet ist, dieses symbolhafte Deuten von Träumen, braucht es immer noch mal eine Erklärung, einfach zu sagen, okay, das war auch eine Möglichkeit, sich mit Träumen zu beschäftigen, ist nicht so sinnvoll. Wir haben auch Studien dazu gemacht, dass die meisten Leute das zwar Bücher mal gekauft haben, aber die dann wieder weggelegt haben, weil sie nichts gebracht haben. Wenn man mit Träumen arbeiten, was daraus lernen will, ist es tatsächlich am einfachsten zu sagen, Träume sind Erlebnisse. Und die Frage, die man sich stellt, was kann ich aus diesem Traumerlebnis lernen?
Okay.
Das ist tatsächlich sehr einfach und kann jeder für sich machen.
Wie messen wir denn Träume heute, unabhängig von den subjektiven Abfragen am nächsten Tag oder nach? Es gibt ja auch öfter mal, dass man Menschen in bestimmten Phasen weckt und dann sofort fragt oder so. Wie messen Sie Träume heute, rein wissenschaftlich?
Genau, also die Messung von Träumen geht nur über die Befragung.
Okay.
Wir definieren Träume als subjektives Erleben und subjektives Erleben kann nicht gemessen werden, auch wenn die Bildgeber jetzt ganz wild sind. Mit Mind-Reading und Dream-Reading. Ja. Es gibt sogar eine Studie, die es mal bei Einschlafträumen versucht hat. Wenn Autos im Traum vorkommen oder Personen im Traum vorkommen, ist dann die Gehirnaktivität anders, als wenn andere Themen vorkommen. Da gibt es einen Zusammenhang, das macht auch Sinn, aber nicht so, dass man einen Traum tatsächlich lesen kann. Sondern Träume als subjektives Erleben sind nur über die Rückerinnerung nach dem Aufwachen erfassbar. Mhm. Was uns aber natürlich auch interessiert ist, wie hängt die Physiologie mit, also die Gehirnphysiologie, also Gehirnarealphysiologie, oder wir haben das jetzt mal untersucht bei Albträumen. Wenn jemand einen Albtraum hat und furchtbar starke Angst erlebt, hat dann der Körper auch Angst. Also gibt es eine physiologisch messbare Angstreaktion und die gibt's. Allerdings waren wir erstaunt, wie schwach ausgeprägt die ist, aber das macht auch Sinn. Also bei den Albträumen hatten wir, glaube ich, so eine durchschnittliche Herzfrequenzzunahme von 7 Schlägen pro Minute. Das ist also wenig. Mhm. Weil wenn man die gleiche Angst hätte im Wachzustand, dann würde ich mir vorstellen, dann wird es richtig bollern, das Herz.
Genau.
Macht aber auch Sinn.
Genau, ja.
Weil die Leute ja schlafen sollen. Also auch wenn der Traum negativ oder emotional ist, darf natürlich das Herz nicht so schnell schlagen, dass man bei jedem
sofort
kleine Angst aus dem Schlaf rausgerissen wird. Das heißt, da hat der Körper das tatsächlich so vorgesehen, dass auch die physiologische Reaktion abgeschwächt ist. Und was man auch weiß, ist ja auch, dass die Natur so vorgesehen hat, dass gerade in den Phasen, wo man sehr intensiv träumt, in den REM-Schlafphasen, auch die Körpermuskulatur gehemmt wird. Das heißt, also, wenn man jetzt träumt zu rennen, dann bleibt man doch ruhig im Bett liegen, auch wenn der Motorkortex aktiviert wird, weil die Impulse vom Gehirn zum Körper aktiv blockiert werden. Mhm. Macht eben auch Sinn, dass man eben schön träumen kann und intensiv träumen kann, ohne dass man in Realität dann gegen die nächste Wand rennt. Das interessiert uns, wie das subjektive Erleben, was man eben über den Bericht bekommt, wie das mit dem zusammenhängt, was im Körper vorgeht. Und das ist tatsächlich auch ein Gebiet, was in Zukunft stärker beforscht werden wird, weil wir momentan noch das Problem haben im Forschungsbereich, dass es schwierig ist, das schlafende Gehirn oder, wenn es umgekehrt formuliert, eine Person im Scanner schlafen zu lassen. 2 Stunden klappen ganz gut, allerdings ist der Schlaf oberflächlich. Hauptproblem sind gar nicht so die Geräusche, sondern der ruhig gehaltene Kopf. Also ich weiß nicht, ob Sie selber schon mal im Scanner waren. Nee. Man hat dann so eine Maske auf, die den Kopf ruhig hält. Das kann man im Wachzustand natürlich eine halbe Stunde ganz locker tolerieren, aber schlafen Sie mal in einer Position, wo jemand Ihren Kopf festhält. Es geht bei müden Leuten, geht es ganz gut. Wir haben das bei uns auch schon gemacht. 2 Stunden kann man da schlafen. Aber da gibt es sicher noch ganz spannende Ergebnisse in der Zukunft, um einfach zu gucken, wenn man träumt, wie viel Gehirn ist tatsächlich involviert. Da ist war eine Frage, die man früher häufig, oder eine Idee, die man hatte, dass also es da irgendein Zentrum gibt, so ein Vorstellungszentrum, ich glaube, das ist doch hier irgendwo in dem Bereich, und es spielt praktisch wie so ein kleiner Filmprojektor den Traum ab. Da ist man weit davon abgekommen. Man geht heute davon aus, dass tatsächlich die gleichen Gehirnareale, die man im Wachzustand für sprechen, bewegen, hören, denken, Gefühle, dass die gleichen Gehirnareale, die man im Wachzustand dafür braucht, auch im Schlaf zuständig sind, also aktiv sind. Und da fehlen allerdings noch die schönen Daten, aber ich denke, die werden bald kommen. Zum Beispiel, wenn man halt einen Angstraum hat, dass dann die Amygdala als limbisches System, was eben für Emotionen zuständig ist, dass es auch heizt natürlich, wenn man jetzt einen Albtraum hat.
Ja.
Das sind Sachen, die sehr spannend sind. Man versucht eben diese subjektive Ebene mit der physiologisch messbaren Ebene in Verbindung zu bringen.
Ja.
Man muss immer festhalten, aktuell nach dem heutigen Kenntnisstand sind Träume nur messbar in dem die Person sich nach dem Aufwachen erinnert.
Okay.
Ja, dann. Allerdings muss man sagen, wenn man die Person im Schlaflabor hat und gezielt weckt aus REM-Schlaf zum Beispiel, bei unseren jungen Probanden, die haben immer Träume erinnert. Das heißt, die wissen, okay, es geht um Träume, wenn ich geweckt werde, rückerinnern und berichten.
Ja.
Und haben wir tatsächlich 99-100%ige Traumerinnerungen, wenn man sie aus anderen Schlafstadien weckt, 60%. Aber man hat tatsächlich, wenn man das gezielt untersucht, auch eine sehr hohe Ausbeute. Das heißt, es ist nicht so ein Nachteil, dass man da praktisch so einen Trüben fischt, sondern bei trainierten Versuchspersonen und die eben eingestimmt sind auf die Versuchsanordnung, hat man eine hohe Ausbeute und kann dann eben diese Zusammenhänge auch tatsächlich bestimmen.
Ist denn statistisch gesehen, dass wir mehr positiv oder mehr negativ träumen?
Das ist auch eine sehr interessante Frage der Traumforschung, weil früher ging man davon aus, gerade die ersten großen Traumstudien, die waren so in den 50er Jahren gemacht worden und in den 60er Jahren publiziert worden, die haben alle gesagt, die meisten Träume sind negativ. Allerdings war da ein Problem dabei, und zwar haben die nur die Traumberichte angeschaut. Die haben geguckt, ob negative Emotionen explizit aufgeschrieben im Traum vorkommen. Jetzt stellen Sie sich vor, dass jemand berichtet, ich sehe ein Monster und laufe weg. Dann hat der in dieser Methode, Auswertemethode, keine Emotionen. Und jeder sagt, okay, nicht die beste Methode zum Auswerten. Und deshalb verwenden wir auch in der Regel Selbstbeurteilungsskala. Also die Personen, Versuchspersonen schreiben den Traum auf. Und dann fragen wir, sind im Traum positive Gefühle vorgekommen? Keine, etwas, mittel, stark. Und dann sind im Traum negative Gefühle vorgekommen, keine, etwas mittelstark. Und wenn man dann so eine Selbstbeurteilung macht, wo die Versuchsperson direkt angibt, was habe ich denn da tatsächlich erlebt und nicht schreiben muss, ach, da habe ich ein gutes Gefühl, da habe ich Angst gehabt und da habe ich das gemacht, also nicht die Gefühle alle explizit in den Bericht schreibt, dann haben wir herausgefunden, dass es ausgeglichen ist. Also dass es so 50-50 ist und es gibt sogar noch neuere Studien, gerade bei denen, weil die negativen Traumgefühle haben immer was mit Stress zu tun. Wenn man junge Psychologiestudierende untersucht, die sind manchmal ziemlich gestresst. Wenn man eher entspanntere Leute hat, ist es sogar so, dass es ein bisschen Richtung positive.
Genau, das hat
man gerade, aber
klar, wenn man das
ich würde mal sagen, so im Durchschnitt ausgeglichen, es gibt positive und negative Träume. Was auch der Fall ist, was die negativen Träume angeht, es sind Wiederholungsträume. Also es gibt viele Leute, die sich an ihre Kindheit erinnern können. Ach, da hatte ich mal einen Falltraum oder die Hexe und dies und jenes. Wenn ein Traum sich wiederholt und starke negative Emotionen hat, bleibt er Jahre, Jahrzehnte lang im Gedächtnis. Und wenn man dann sagt, ja, erzählen Sie mal einen Traum, und dann denkt, ach, das früher hatte ich ja mal den. Und dann kriegt man mehr negative Träume, als wenn man zum Beispiel die Versuchsperson einfach jeden Morgen ein paar Buch ausfüllen und aufschreiben oder aufs Handy diktieren. Und da kriegt man dann einfach eine bunte Mischung. Da ist einfach alles dabei, positive und negative. Und
okay. Da kommen wir natürlich zum Thema Albträume. Ja, vielleicht kann man auch mal das Thema oder das, den Teil Alb. Ja. Also was ist das überhaupt so? Ne? Also dieses, das ist ja immer dieses Negative, das sind diese Horrorträume, das sind diese mal wacht schweißgebadet auf, die wiederholen sich. Wir haben ja gesagt, positiv, negativ, Albträume sind eher negativ. Sind negative Träume Albträume oder ist Albträume nochmal eine andere Kategorie, als so generell zu sagen, ich träume negativ? So, also.
Albträume werden.
Und was kann ich tun? Gibt es da vielleicht was, was ich tun kann? Werfe ich gleich mal mit rein.
Also das ist tatsächlich, Albträume ist ein Thema, was wir also jetzt von der klinischen Seite her ganz klar wissen, dass es unterdiagnostiziert und unterbehandelt ist. Das heißt, es gibt relativ viele, die darunter leiden. Definiert werden Albträume als Träume tatsächlich mit so starker negativer Emotion, dass sie zum Erwachen führen kann. Also so ein typisches Beispiel sind die Fallträume. Man fällt ins Bodenlose und bevor man unten aufkommt, wacht man auf. Das heißt, da ist die Idee, dass tatsächlich in diesen Fällen die Emotion so stark wird, dass sie mit dem Schlaf kollidiert und die Person weckt. Heute ist man immer ganz so scharf auf dieses Aufwachkriterium, sondern denkt, alle Träume, die stark belastend sind, gehören in diesen Bereich. Und von der klinischen Seite her ist es so, weil wir wissen, dass fast alle Menschen schon mal Albträume hatten, ist natürlich die Frage, ab wann sollte man da was tun? Und wir definieren dann praktisch eine Albtraumstörung, also eine richtige, man kann sagen, eine psychische Störung, die dadurch zustande kommt, dass die Albträume so häufig auftreten, dass sie tatsächlich klinisch signifikant sich negativ auf den Alltag auswirken. Und bei den Albträumern ist es häufig so, dass halt die schlechte Stimmung nachhängt, dass sie sich beschäftigen, Gedanken machen, was habe ich jetzt da wieder geträumt, was ist da Schlimmes, was geht da Schlimmes in mir vor. Viele haben auch Angst vorm Einschlafen. Ich hatte mal eine junge Patientin, die tatsächlich über mehrere Monate versucht hat, überhaupt Schlaf zu vermeiden, was nicht funktioniert. Aber die hatte so Angst vor ihren Albträumen, dass sie eben die nicht wiedererleben wollte. Das heißt, da sind die Albträume so stark, dass sie tatsächlich die Person nicht nur eben mit dem Albtraum belasten, sondern eben den Schlaf stören, Ängste erzeugen, Stimmung und Tage verschlechtern. Und dann reden wir von einer Albtraumstörung. Und das ist meistens so vorhanden, wenn die Person einen Albtraum pro Woche oder häufiger haben. Mhm. Okay. Das kann man natürlich sagen, okay, das ist halt die Forscher, die definieren ihre Sachen. Aber das ist das zweite Problem ist, dass diese Albtraumstörung, also tatsächlich die schwer ausgeprägten Albträume, zu 5% in der allgemeinen Bevölkerung vorliegen. Das heißt, also es ist jetzt keine Störung, wo man sagt, okay, das ist da irgendwie total exotisch und das haben irgendwie einer von 100.000, sondern mit 5% sind wir da schon ganz gut, ist schon eine Zahl. Und wenn man dann noch Personen hat, die eine andere psychische Erkrankung haben, wie eine Depression oder Angststörung, dann sind es sogar bis 30%.
Aber es ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung auch, oder nicht? Also viele Leute sagen, ah, ich habe Albträume gehabt. Waren es wirklich Albträume? Also wie kann ich das sozusagen zurückspielen und sagen, das waren gar keine? Oder woher weißt du, dass es Albträume waren?
Also die Albträume selber, da ist einfach die negative Emotion. Das ist ja das Kriterium. Aber wo Sie recht haben, ist natürlich, die Albträume werden dann erst zu einer Störung und Belastung, wenn man dadurch belastet ist.
Genau.
Also wenn man denkt, ach Gott, was habe ich schon wieder einen Albtraum gehabt und mir stimmt doch irgendwas nicht und ich kann gar nicht einschlafen, ach Gott, hoffentlich kriege ich nicht nächste Nacht wieder einen Albtraum. Das sind die Kennzeichen, wo man sagt, da ist es, das ist praktisch die Albtraumstörung oder was wir eben definieren als behandlungswürdige Albtraum.
Okay, also es gibt Albträume und dann Albtraumstörung. Das ist nochmal.
Genau, wenn ich sage, ich habe einen Albtraum gehabt und der war unangenehm, aber nach dem Tag habe ich den vergessen und es ruht irgendwo. Kann man auch was machen, das sind wir gar nicht so, aber das hat jeder Mensch schon mal erlebt. Schwierig wird es tatsächlich, wenn die Albträume sozusagen oder das Denken über die Albträume in den Tag hineingreift und die Person tatsächlich beeinträchtigt.
Okay.
Beeinträchtigt, Ängste macht und eben die Stimmung beeinträchtigt. Und von der Entstehung her gehen wir davon aus, dass es so eine Veranlagung Stressmodell ist, was letztendlich für viele psychische Störungen gilt.
Okay.
Es gibt tatsächlich, und ein amerikanischer Forscher das als dünne Grenzen bezeichnet, thin boundaries. Das dünne Grenzen gibt es im deutschsprachigen Raum nicht, aber so ein bisschen das umgangssprachliche dünnhäutig und dickhäutig. Das heißt, diese dünnhäutigen, das sind kreative, sensible, empathische Personen, die meistens auch ungewöhnliche Berufe ausüben. Das sind Personen, die einfach mehr zu Albträumen neigen. Und es gibt auch viele, die dann berichten, die brauchen nur irgendwie einen unangenehmen Film oder eine unangenehme Nachricht im Fernsehen zu sehen und dann geht es in der nächsten Nacht schon los. Das heißt, die sind einfach da ein bisschen empfänglicher. Und wenn da noch ein Stressfaktor dazukommt, also
dann geht es hoch, klar.
Je nach Stressfaktor, dann steigt die Albtraumhäufigkeit.
Also es ist auch wieder, wie Sie sagen, also dass man vielleicht eine therapeutische Bearbeitung, nenne ich es immer, von Träumen, nicht nur auf der Basis von den Bildern und den einzelnen Gefühlen, sondern dass man auch mal sagt, hey, wie bin ich eigentlich generell? Ist es gerade irgendwie auch stressig? Wie ist gerade das Umfeld? Was passiert gerade? Also nicht immer nur aufs Thema direkt gucken, sondern auch in welcher Phase befinde ich mich gerade?
Beim Albträumen machen wir es jetzt umgekehrt. Gerade wenn man halt diesen Aspekt der Veranlagung hat. Und bei Albträumen kommt noch ein wichtiger Faktor dazu, der auch bei anderen Angststörungen eine Rolle spielt. Die meisten versuchen, ihre Albträume möglichst schnell wieder zu vergessen.
Genau.
Und vergessen ist zwar kurzfristig entspannend, aber langfristig nicht hilfreich.
Ja.
Weil es ist eine Art Vermeidung. Also wir sagen so auch kognitive Vermeidung. Und wenn man Ängste vermeidet, werden sie größer.
Genau.
Und deshalb ist bei den Albträumen ein sehr einfacher, effektiver und ein Ansatz, den jeder selbst verwenden kann, ist tatsächlich Albtraum aufschreiben, sich eine neue Lösung oder überhaupt eine Lösung, meistens haben die Albträume ja gar keine Lösung, sondern sich vorzustellen, was mache ich denn, wenn ich in einer solchen schwierigen Situation bin, wie kann ich diese Situation lösen. Diese Lösung wird dann über 2 Wochen einmal pro Tag für 5 Minuten geübt. Und diese Übung, die man da macht, die wirkt sich wieder auf die Träume aus.
Verfestigt sich, okay.
Und die Träume können es, nach 2 Wochen können die Träume, auch wenn sie es seit 10 Jahren bestanden haben, weg sein.
Ah, super.
Üben ein bisschen länger. Die Grundidee ist, dass man zunächst mal das Vermeidungsverhalten durchbricht. Sagt, ich beschäftige mich damit, ich stelle mich der Angst. Und auch lernt dann, das ist ja das, was das Traum-Ich, ich sag immer, das Wach-Ich stützt dann das Traum-Ich, das lernt dem Traum-Ich, wie man mit Ängsten umgeht. Weil die meisten Personen, auch die mit Albträumen, unter Albträumen leiden, könnten im Wachzustand viel besser mit den Situationen.
Okay.
Sind sie meistens, fühlen sie sich jünger und schwächer. Und wenn das Traum-Ich bestärkt ist, also das ist die Idee, den Traum-Ich zu lernen, wenn schwierige Situationen auftreten, dann überleg doch, was du tun kannst.
Okay.
Das ist praktisch die Grundtechnik. Deshalb ist es auch so, dass man diese Technik bei verschiedenartigen Träumen anwenden kann und dann sogar einen Effekt hat auf andere Traumthemen, weil dieses Grundprinzip gelernt wird. Wenn es schwierig, dann nicht wegrennen oder vermeiden oder aufwachen, sondern
logisch,
schwierig,
ja.
Dann was kann ich tun?
Das ist generell.
Das klappt tatsächlich wunderbar. Wir machen, ich biete auch selbst so eine Albtraumsprechstunde hier an. Und wenn die Personen das einmal verstanden haben, ich habe kürzlich eine schöne Studie mit einer Masterstudentin gemacht, wenn die es einmal verstanden haben, dann verändert sich die Träume radikal. Weil einfach dieses Muster, Angst haben, aufwachen, wird verändert in Angst haben, überlegen, was ich tun kann, bewältigen und weiterschlafen.
Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Das werde ich gerne auch so übernehmen, das mit sowas dann auch mal zu arbeiten. Ich habe 2, 3 kurze Fragen noch. Leider kommen wir schon wieder. Ich verspreche meinen Leuten immer, ich gebe euch nicht mehr als eine Stunde. Aber es ist so interessant.
Also wir haben ja schon einen großen Teil
ab. Ja, genau, ja. Es ist aber so interessant. Ich würde gern einfach immer weiterreden, aber irgendwie müssen wir es zu Ende bringen irgendwann. Aber es gibt ein wichtiges Thema noch, was ich natürlich auch immer gefragt werde, ist das Thema Erinnern. Es ist so dieses, ist es gut, wenn ich mich erinnere? Warum erinnere ich mich nicht? Was heißt das, wenn ich mich nicht erinnere an meine Träume? Dann gibt's einen Schlafforscher, der sagt, der so weit geht, irgendwie Träume haben keine Wichtigkeit, weil wir uns meistens nicht dran erinnern können. Das ist jetzt ein bisschen provozierende These, die ich aber ein bisschen außen vor lasse, weil...
Also da kann ich mich auch anschließen, ist kein Problem.
Ja, genau, gerne. Aber also was ist das mit dem Erinnern? Also wann erinnern wir uns? Sollten wir uns erinnern? Was ist, wenn wir uns nicht erinnern? Ist das problematisch und so? Also es klingt, man kann sich ein bisschen schon rausziehen in der Essenz, was Sie so gerade so alles erzählt haben, aber vielleicht bündeln wir es nochmal.
Ja, nee, klar. Also ich habe ein paar Sachen angesprochen.
Genau.
Kann es gerne nochmal zusammenfassen. Früher gab es so 2 Lager. Das waren die Vielträumer, die haben gesagt, nee, die Wenigträumer, die verdrängen und haben Probleme. Dann gab es die Wenigträumer, die gesagt haben, die Vielträumer, die träumen so und so viel zu viel und kommen mit ihrem Wachleben nicht zurecht.
Die Träumer halt.
Also, genau, Träumer halt. Und da kann man sagen, da ist überhaupt nichts dran.
Okay.
Das heißt also, es gibt keine Korrelation von Traumerinnerungshäufigkeit, also mit dem, dass sich an Traum erinnert, und der psychischen Gesundheit oder ähnlichen Maßen.
Okay.
Wenn man natürlich mit Demenz zu tun hat, was Gedächtnis oder schwere Depression, da hat man eine geringere Traumerinnerung, aber das ist hat eben auch was mit dem eingeschränkten Gedächtnis zu tun.
Okay.
Das heißt, wir gehen heute davon aus, dass die Traumerinnerung eine Gedächtnisfunktion ist, also dass es was mit dem Gedächtnis zu tun hat, weil wir wissen, dass Traumerinnerung trainierbar ist. Zunächst mal, warum die meisten Leute keine Träume erinnern, macht auch Sinn. Man muss sich erstmal vorstellen, wenn man sich an Träume genauso gut erinnern könnte wie an Wacherlebnisse, dann hätte man im Gehirn ein riesiges Chaos. Habe ich das denn tatsächlich gesagt? Oder habe ich das geträumt, dass ich das denn gesagt habe? Also das wäre ein Chaos. Also es macht Sinn, Träume nicht so gut zu erinnern wie wach. Das ist schon mal ganz wichtig, weil das wird manchmal dann so...
Das bringt nur durcheinander. Okay.
Ganz und einfach. Dann habe ich vorhin was erwähnt, was auch für die Traumerinnerung eine Rolle spielt. Das Gehirn hat während des Schlafes andere Aufgaben. Das heißt, es ist in einem anderen Arbeitsmodus als im Wachzustand. Mhm. Und natürlich ist es so, wenn wir aufwachen, müssen wir ja natürlich von dem einen Modus auf den anderen Modus umschalten.
Und will dann irgendwie erinnern und so. Hm,
okay. Ja, nee, erstmal muss es umschalten.
Ob klar.
Okay. Erinnern wollen oder so ist gar nicht vorhanden, sondern erstmal muss es umschalten. Und dieses Umschalten führt natürlich dazu, dass das umgeschaltete Gehirn, also das Gehirn im Wachzustand, wenig, nicht so einen guten Zugang hat zu dem, was vor dem Umschalten passiert ist. Einfach weil das Gehirn, die Gehirnareale anders verdrahtet werden und anders arbeiten. Mhm. Das heißt, das ist das, was typisch auch bezeichnet wird, dass wenn man so gerade aufwacht und da war was und dann dreht man sich einmal um oder steht auf und dann ist der Traum weg. Das ist also ganz normal und natürlich, das hat die Natur so eingerichtet. Weil das Gehirn eben umschalten muss von schlafbezogenen Aufgaben auf Wachzustand. Aber was wir wissen ist eben, dass wenn man sich aufmerksam an diesen Prozess anhängt und sagt, okay, war da irgendwas gewesen, aufschreibt regelmäßig, sich eben Zeit nimmt, ich empfehle dann immer noch, wenn man jetzt nicht dazu gehen gehört, die sofort aus dem Bett springen und Träume aufschreiben oder diktieren, den Traum im Wachzustand nochmal durchzugehen. Ach, das habe ich geträumt, das habe ich geträumt, das habe ich geträumt. Also nicht so ein kleines Gedicht auswendig lernen, dann kann man ihn nach einer halben Stunde auch noch aufschreiben, weil er schnell verloren geht. Also was sich ganz klar zeigt, ist, wenn jemand so ein Traumtagebuch führt oder das regelmäßig macht, sich mit dem Thema beschäftigt, dann kann die Traumerinnerung massiv ansteigen.
Wie viel haben Sie gesammelt? Ich habe es irgendwo gehört im Fernsehinterview. Wie viel haben Sie mittlerweile seit den 80ern zusammen?
Also ich war auch jemand, der sich fast nie an Träume erinnert hat. Also ich kenne so ein paar Kindheitsträume. Und Anfang, ich glaube, 22 war ich da, habe ich Bücher gelesen, weil ich mich halt für Psychologie interessiert habe und dann auch Erich Fromm gelesen und da gibt es auch ein Buch, Märchen, Mythen, Träume und da habe ich gedacht, Träume ist ein ganz interessantes Thema, warum erinnere ich mich nicht?
Ja.
Da habe ich bestimmt seit 10 Jahre keinen Traum gehabt, also erinnert, also da habe ich schon, aber nicht erinnert. Und dann habe ich mir so ein Traumtagebuch gekauft, dann wäre es, und Datum reingeschrieben vom nächsten Morgen und neben den Schreibtisch gelegt. Und nach 10 Jahren war der erste Traum da.
Oh.
Dann kamen die ab und zu mal, aber jetzt praktisch habe ich fast jeden Morgen Traumerinnerungen und dann bin ich so bei 15.600.
Krass.
Macht immer noch Spaß. Also
ja, glaube ich.
Über 30 Jahre und meine Träume sind einfach immer kreativ. Also auch wenn da Themen vorkommen, die mich tagsüber beschäftigen, machen die Träume nochmal wirklich eine interessante Geschichte daraus. Schön. Und stellen so ein paar andere Aspekte mit dazu. Und das
kann auch sehr lebensbeeinflussend sein in dem Sinne. Ne? Ja,
ist einfach eine Bereicherung, weil da passieren Dinge, die einfach, zum Beispiel ich in der Schule, also da war eins der schlimmsten Fächer, war bildende Kunst, weil man da kreativ sein muss oder Deutschaufsätze schreiben und sowas. Und das ist einfach faszinierend. Also da in der Schule, da war ich, also ich habe mich jetzt nicht zu den Kreativen gezählt, und beim Traum, ich muss praktisch nur aufwachen und das aufschreiben. Also da sage ich, wenn ich das schon in der Schule gehabt hätte.
Wäre vielleicht, ja.
Man hätte nicht, also meine Schulkarriere, weil das waren so die schwächsten Fächer, deutlich gesteigert, aber das zeigt, dass.
Ja, klar. Es zeigt auch, dass wir irgendwie alle irgendwie kreativ sind, nur unsere Konditionierung irgendwie halt einen bestimmten Weg vorgibt, die wir dann auch weiter immer gehen. Wir vertiefen das ja, wenn wir es nicht hinterfragen. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Zwei kurze Themen habe ich noch einmal. Mhm. Auch eine schöne Frage immer, wer bin ich im Traum? Bin ich alles im Traum? Oder bin ich der, der guckt? Oder es gibt ja auch diese Aussage, ich bin jede Person in dem Traum. Also alles, was im Traum ist, bin ich. Kann man da was zu sagen? Gibt es da so eine roten Faden in Ihren Aufzeichnungen, wissenschaftlichen Aufzeichnungen, sage ich mal? Also irrelevant irgendwie.
Also man muss wieder unterscheiden zwischen der Erlebnisqualität und der Nachbearbeitung, weil gerade alle Traumpersonen oder sogar alle Gegenstände sind Anteile des eigenen Selbst. Es geht so ein bisschen auf die Gestalttherapie von Frederik Kreutz zurück. Mhm. Man kann Träume so bearbeiten. Es macht auch Spaß, das so zu machen. Ich selber bin ja mehr so die erlebnisorientierte Variante des Träumens. Das heißt, es gibt ein Traum-Ich und die meisten Menschen erleben sich im Traum so, wie sie im Wachzustand sind.
Okay.
Es gibt Ausnahmen, dass man sich nochmal von außen gleichzeitig sieht oder ein anderes Geschlecht hat oder sogar ein Tier ist. Gibt alles.
Mhm.
Relativ selten. Das heißt, die meisten Träume werden so erlebt, wie man im Wachzustand sich erlebt. Mhm. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn eine andere Person im Traum vorkommt, dann ist es natürlich nicht die andere Person im Wachzustand, sondern das Bild, was ich von dieser Person habe.
Oh, klar, okay, ja, das wäre, okay.
Da, kommt man natürlich schon wieder in die Frage, ne, das Bild von der Person hat natürlich was mit der anderen Person zu tun, aber hat natürlich auch was viel mit mir zu tun. Und deshalb sind
logisch.
Diese Ansätze, dass man denkt, man guckt sich auch, wenn man jetzt von der eigenen Mutter träumt, guckt man sich eben nicht nur an, wie ist das Verhältnis zu meiner Mutter im Wachzustand, sondern da kann man gerade, wenn es Unterschiede gibt, wie die Mutter sich im Traum anders verhält als im Wachzustand, was hat es mit mir zu tun?
Ja, man träumt ja nicht für die Mutter sozusagen. Genau, man träumt ja nicht für die Mutter. Das geht ja auch gar nicht. Man träumt
genau,
aus sich heraus.
Okay. Aber das macht die Träume wieder spannend, weil sie eben einem die eigene Weltsicht vor Augen führen.
Okay, da sind wir auch schon im Übergang zur letzten Frage. Ein bisschen schade, aber vielleicht kriege ich es ja irgendwann nochmal vors Mikro. Luzide Träume, weil Sie sagen, ne, planbar, das werde ich natürlich auch oft gefragt. Ich habe so meine Antwort, aber ich würde sie gerne verbessern, verfeinern und wissenschaftlich eindeutiger machen. Was sind luzide Träume? Was können sie? Können wir sie leicht lernen? Kann es jeder lernen? Wie lange dauert das? Was tun die? Wie kann man sie auch vielleicht einsetzen, therapeutisch? Was sagen Sie zu luziden Träumen?
Also wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit.
Ja.
Also das ist natürlich ein großes Thema.
Weil ja,
Thema. Also man kann das auch so ein bisschen beobachten im Internet und YouTube und wo sie hinschauen. Genau. Das ist auch ein Thema, was junge Leute sehr interessiert.
Ja.
Und ich komme gleich drauf, warum die das so interessiert. Luzide Träume werden zunächst mal definiert als Träume, in denen man während des Träumens weiß, dass es ein Traum ist.
Okay.
Kein Wachzustand oder Mixzustand, sondern es ist ein Schlafzustand, ganz klar, in dem geträumt wird. Aber zusätzlich ist noch das Bewusstsein da, dass man träumt. Und die geübten luziden Träumer, die können dann machen, was sie wollen. Nicht alles, aber
alles.
Zum Beispiel eben Spaß haben. Und das ist natürlich was ganz interessant ist. Und wir unterstützen es auch, weil es viel besser ist, als Drogen einnehmen oder was anderes zu machen.
Das stimmt.
Also der Zustand selber ist schon viel besser und die Nebenwirkungen sind viel ärmer. Ja. Also der hat keine Nebenwirkungen auf die Gehirnphysiologie, sondern wenn man aufwacht,
okay, das ist auch wichtig.
Einen Traum hat, dann wacht man auch noch mit einem guten Gefühl auf. Und man ist auch erholt in der Regel. Also beeinträchtigt auch noch die Erholsamkeit, was manchmal so bemängelt wird. Wir wissen, dass ungefähr 50% der Bevölkerung schon mal so einmal so einen luziden Traum erlebt hat. Wenn man da sagen muss, dass viele das Phänomen gar nicht so gut kennen und wir auch schon luzide Albträume untersucht haben, das heißt, die wissen zwar, dass sie träumen, aber es immer noch ein Albtraum ist. Das heißt, da ist auch ganz gut, wenn man das Thema kennt und weiß, ach gut, wenn der Traum schlimm ist, und dann kann ich auch da schon aktiv werden und nicht mit den Belastungssituationen aktiv auseinandersetzen. Allerdings muss man sagen, auch wenn 50% das schon mal erlebt haben, die Häufigkeit der luziden Träume ist relativ selten. Also es gibt so ein paar Naturtalente, die 1 bis 2 luzide Träume pro Woche haben, aber das ist schon wirklich so die absolute Spitze.
Das haben die aber so, das haben die mitbekommen.
Genau, es gibt Naturtalente. Ich kenne auch einige, die sich da bei mir schon gemeldet haben. Die haben das einfach, die haben da eine Begabung.
Okay.
Womit die zusammenhängt, das weiß man wissenschaftlich
nicht. Das kommt dann in 2 Stunden.
Auch was mit diesen dünnen Grenzen zu tun
hat. Ja, okay.
Dass die einfach so einen besseren Zugang haben zu ihrem, zu ihrem Traumerleben während des Schlafes.
Ja, genau, okay.
Deshalb hat die Forschung sich ganz früh schon damit beschäftigt, mit sogenannten Induktionstechniken. Das heißt, wie kann ich die Häufigkeit von Klarträumen, also im Deutschen als Klarträumen bezeichnen, im Englischen als Lucid Dreams oder luzide Träume, wie kann ich die Häufigkeit erhöhen? Und da gibt es inzwischen eine riesige Palette von Klartrauminduktionstechniken. Die einfachste Technik sind die Realitätschecks. Das heißt, 5 bis 10 Mal am Tag sich die Frage zu stellen, träume ich oder bin ich wach? Dann guckt man einmal kurz rum, ob das, was man sieht, den physikalischen Gesetzen der Wachrealität entspricht und kommt dann immer zum Schluss, dass man wach ist. Also es geht nicht darum, auch wenn es Realitätscheck heißt, zu prüfen, ob die Realität real ist.
Nee, klar.
Dieses Wachzustand von
klarstellen.
Die Technik dient dazu, dass das Training im Wachzustand soll dazu führen, dass man sich anfängt, die Frage auch im Traum zu stellen.
Ja, okay.
Und erst da wird es dann spannend, weil im Traum, ich kenne das von meinen eigenen Träumen, ich kann im Traum, wenn ich von einem Fuß auf den anderen springe, im Traum etwas länger in der Luft bleiben, also ein bisschen weiter springen als sie zum Bach.
Okay, sie haben es gekommen.
Und das ist dann für mich natürlich
klar, dass das heißt,
okay.
Ja, es läuft.
Das ist ein Traum.
Ja,
okay. Also da gibt es einfach immer bizarre Elemente, die einem dazu, wenn man sich die Frage stellt, dann
ja, das ist okay. Also Sie empfehlen, es ist auch was Schönes. Genau. Man kann es lernen, wenn man
vielseitig anwenden, das haben wir auch untersucht.
Genau, okay.
Mein sportwissenschaftlicher Kollege, die wollen natürlich trainieren im Traum, also man kann sehr gut Abläufe trainieren.
Ja, das weiß man ja auch, dass Abläufe auch geistig verarbeitet werden in der Nacht. Aber
genau, also Sportler machen das auch im Wachzustand, machen ja mentales Rennen im Wachzustand. Und wir haben jetzt eine Studie mit Dartswerfen gemacht, wo die tatsächlich, wenn sie das im luziden Traum schön geübt haben,
waren. Ja, okay.
Und man kann es auch zur Albtraumbehandlung einsetzen. Es gibt Leute, die machen so spirituelle Weiterentwicklung oder sogar auch die im Traum, die fragen dann irgendwie den Traum an sich oder Traumpersonen, was könnte ich denn mein Leben anders machen oder also wir machen alles. Das heißt, das Träumen ist tatsächlich ein sehr spannendes Experimentierfeld.
Ja.
Sich mal klarer zu machen, was will ich denn überhaupt? Dann es einfach mal auszuprobieren. Das ist praktisch ein ungefährlicher Rahmen, wo man viele Sachen ausprobieren
kann. Super, genau, dann kann ich das mit...
Auch für Sportler, die können da Saltos und diese Dinge probieren, ohne dass sie irgendwelche Verletzungen erleiden. Das heißt, ein sehr, sehr interessantes Experimentierfeld und das, glaube ich, ist auch das, was die jungen Leute aktuell anzieht. Man kann da total viele Sachen machen, wenn man die Technik erlernt hat und sich da ein bisschen in diese Welt hineinbegibt.
Okay. Wo kann ich das lernen? Mit wem? Wer bringt mir das bei? Sie?
Also lernen kann man selbst, wenn man dabei ist. Also man braucht nur diese Ausdauer mit der Klarform, zum Beispiel mit der Realitätschecks. Ich selber habe das auch mal trainiert, nicht ganz so regelmäßig, aber bei mir hat es fast 3 Monate gedauert, weil ich gehöre nicht zu diesen begabten Personen. Man braucht ein bisschen Ausdauer.
Ja, okay.
Und in der Regel reicht es, wenn man sich so informiert, was man macht, wenn dann irgendwie schwierige Situationen im Klartraum vorkommen.
Okay.
Hat man ganz gerne, weil ab und zu eben diese luziden Albträume auftreten, wenn man da aber Bescheid weiß, dass es gar kein Problem ist, man kann machen, was man will, kann das jeder selbst lernen. Wir sind noch nicht ganz ganz einig in der Forschung, ob das jeder lernen kann. Wir haben auch schon Studien gemacht, wo die Studenten 5 Wochen trainiert haben und nicht alle wirklich das lernen konnten. Manche brauchen vielleicht noch länger. Andere lernen das innerhalb von 2 Tagen.
Okay.
Bei anderen kann es länger dauern. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt, ist auf jeden Fall der wichtigste Tipp, ist, dass man etwas Geduld hat.
Sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank. Es war unheimlich interessant, für mich auch erhellend und so ein paar, so für mich als nur Coach, sage ich mal ganz bewusst, immer noch so ein bisschen mal ein paar Sachen wieder gerade zu ziehen, um zu sagen, okay, was erzähle ich eigentlich da draußen? Das wieder mit ein bisschen Hintergrund und Masse anzufüllen, was das Thema Träume betrifft. Ich hoffe, ihr habt alle auch was mitgenommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Schwind. Vielen Dank für die Zeit. Ich komme vielleicht gerne mal auf Sie zurück, wenn sich das Feld weiterentwickelt und wir Themen haben. Wenn Sie...
Ja, vielleicht laufen ja Fragen ein oder ähnliche Sachen.
Absolut, absolut, genau. Ja. Es gibt ja auch immer wieder interessante Themen. Vielleicht bündeln wir es nochmal in einem anderen Zusammenhang. Aber auf alle Fälle vielen, vielen Dank an Sie. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit. Je mehr wir über Träume wissen, merken wir jetzt auch nach diesem Gespräch, umso schöner ist es für uns alle.
Ja, also ich finde, Träume sind immer noch ein spannendes Thema.
Genau.
Und ich wünsche da immer allen schöne oder zumindest interessante Träume.
Genau, ja, auf alle Fälle. Interessant sind sie immer irgendwie. Und das ist was Schönes, es ist bereichernd und deswegen ist es gut, umso mehr wir darüber wissen. Also viel, viel Erfolg Ihnen und Ihren Kollegen bei der Arbeit. Ich werde es beobachten. Und ja, hoffe, dass wir uns irgendwie auch mal dann live sehen. Wir sind ja immer noch in diesem Online-Lockdown, aber vielleicht wären wir sonst auch nicht so gut zusammengekommen, wenn es jetzt nicht online gelaufen wäre. Viel Erfolg, vielen Dank und eine gute Zeit. Und wie immer, da wünschen wir uns gegenseitig gute Nacht und schöne Träume. Ich glaube, da sind wir auf der gleichen Ebene. Ja, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.
Genau.